Willkommen zum Open Web Podcast, dem deutschen Podcast über offene Standards im Netz. Mit Sebastian Küppers, Matthias Pfefferle und Christian Scholz.
So, willkommen zu einer neuen Episode des Open Web Podcasts. Zur Folge 15. Heute zu dem Thema Web of Identities. Da haben wir uns auch einen Gast geholt. Aber kurz zu den zwei klassischen Mit-Podcastern. Der Herr Topf, zu finden unter mrtopf.com/blog, oder? mrtopf.de/blog.
Oh ja, MRTOPF und auch wieder aus dem Krankenhaus heraus. Deswegen eine kleine Pause im Übrigen. Aber dazu gibt es eine extra Folge, wo ich das uferlos ausweiten werde.
Und meine Wenigkeit, Matthias Pfefferle, zu finden unter notizblog.org. Und wir haben uns diesmal einen Gast geholt, der sich mit dem Semantic Web etwas besser auskennt wie wir. Das ist der Alexander Kort. Hallo Alex.
Hallo. Ja, ja. Alex. Ja,
genau.
Stell dich doch kurz vor, Alex.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Alexander Kort ist mein Name. Ich habe kein eigenes Blog, vielleicht am besten zu finden bei Twitter unter Alex Kort. Zu meiner Person selber, ich bin Informatiker, habe an der TU Berlin lange als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet, habe da am Schluss ein Kompetenzzentrum geleitet für Information Retrieval und maschinelles Lernen. Also ich komme eigentlich aus der Number Cruncher-Ecke und beschäftige mich seit ein paar Jahren auch mit dem Web 2.0, mit dem Social Web und so weiter und habe halt, wie von Matthias schon angepriesen, jetzt in letzter Zeit zwei Gastartikel für Read-Write-Web geschrieben und darüber werden wir heute reden, was die für eine Brücke schlagen zwischen dem Semantic Web und dem Social Web.
Genau. Und deswegen haben wir dich auch eingeladen, weil man bekommt nicht alle Tage einen deutschsprachigen, der über das Semantic Web bei Read-Write Web irgendwelche Artikel schreibt. Die zwei Artikel befassen sich, also der erste geht klassisch um das Web of Data, also so dieser klassische Semantic Web Ansatz. Und der zweite ist der, den wir etwas spannender finden. Da geht es speziell um die Web of Identities. Könntest du den ganz kurz in ein paar Worten mal zusammenfassen, dass wir darauf aufbauen, ein bisschen drüber reden können?
Wir sollten noch sagen, dass die News kommen am Ende, weil es heute ein bisschen andersrum läuft als Experiment. Nicht? Also nicht abschalten dann.
Also um die beiden Artikel mal so ein bisschen einzuführen, ganz unter uns gesagt, es werden mal drei Artikel sein und es wird dann noch so eine Vision geben, was man eigentlich alles für neue Dienste erschaffen kann, wenn man diese drei Artikel hat. Aber ganz kurz zum Web of Data und zum Web of Identities. Also der Gedanke vom Web of Data erstmal ist es, wie gesagt, ich komme aus dem Information Retrieval. Also es ist eine Disziplin für sich, wie Maschinen eigentlich Wissen aus den Texten herausfiltern, diese vorgesetzt bekommen. Ob das jetzt ein Crawler ist oder ob das ein Indexer ist oder ob das irgendein anderer Task ist, eine Suchfunktion oder irgendwas. Es ist nicht einfach, eine Maschine semantisches Wissen anzueignen. Und der Ansatz vom Web of Data ist einfach, dass es im Moment einen generellen Trend gibt, seitens von Content-Providern halt ihren Content in strukturierter Form Maschinen zugänglich zu machen. Das heißt also, eine Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und dabei handelt es sich meistens um statisches, zum Beispiel enzyklopädisches Wissen, was sich nicht großartig ändert. Das heißt, es geht um Dinge, es geht um allgemeine Fakten. Es geht darum, maschinenfaktisches Wissen in einer strukturierten Form zugänglich zu machen. Das heißt, wie viele Einwohner hat Berlin, wo liegt Berlin und so weiter und so fort. Mein Problem mit dem Web of Data war in Bezug auf Personen immer, dass Personen andere Ansprüche an diese Zugänglichkeit bringen, nämlich um mal zwei Beispiele zu nennen, einerseits eine hohe Datenvolatilität, also ich möchte, dass Daten über mich irgendwann mal veraltern, dass Daten irgendwann obsolet werden und gelöscht werden müssen und natürlich auch eine Privatsphäre oder eine gewisse Reichweite. Das heißt, ich möchte als Autor dieser Daten die Kontrolle darüber haben, wer eigentlich Zugriff darauf hat. Und das sind vollkommen andere Ansprüche als an eine Web of Data. Und deswegen der Artikel Web of Identities. Strukturell, wie die Daten abgelegt werden, ist das alles ähnlich, aber es ergeben sich einfach neue Fragestellungen. Darum dreht sich der zweite Artikel Web of Identities.
Jetzt ist das Semantic Web aber im Gegensatz zu diesem ganzen Social Web ja nicht unbedingt der Teil, der den User wirklich interessiert. Also es geht da um ziemlich komplexe XML-Strukturen mit vielen Namespaces, auch relativ schwierig zu parsen. Jetzt stelle ich mir halt immer die Frage, wie bekommt man diese zwei unterschiedlichen Ebenen am besten zusammen? Also wie schaffe ich es, dass der User davon was hat, ohne dass er davon viel sehen muss?
Also Usability generell.
Sowas in der Art. Also ich fand eben diese Trennung ziemlich gut. Also viele sprechen von Web 3.0, wenn es um Semantic Web geht. Wobei ich immer denke, dass das Semantic Web irgendwie keine Weiterentwicklung von dem klassischen Web ist, wie es bisher eben besteht, sondern eher eine zweite Ebene bildet. Also was, wo der Nutzer eigentlich gar nichts von mitbekommen muss. Weil es ist eine rein maschinenlesbare Sprache, die den User nicht wirklich zu interessieren hat. Jetzt ist aber die Geschichte, wie bekomme ich denn das trotzdem irgendwie zusammen?
Also für mich ist die Trennung, also Semantic Web ist ganz klar eine Technologie, die den Maschinen dient. Also die Maschinendaten aufzufinden, Maschinendaten zugänglich zu machen und auch Maschinendaten verständlich zu machen. Dazu dient sowohl das Web of Data als auch das Web of Identities. Und zum Beispiel Tim Berners-Lee hatte mit dem Internet auch immer eigentlich ein maschinenlesbares Netz auch im Hinterkopf. Ne? Also man hat im Prinzip das Problem, dass das Internet, so wie wir es jetzt kennen, eigentlich ein Netz für Menschen ist. Das heißt also, die Daten, die präsentiert werden auf einer Webseite, sind vermischt mit der mit Layout-Informationen. Und diese Layout-Informationen, die halt das Wissen, was auf einer Webseite preisgegeben wird, halt für eine Maschine total verwischen, müssen halt aufwendig herausgerechnet werden. Ne? Deswegen gibt es Ansätze, die zum Beispiel wie RDFA halt einfach das pure strukturierte Wissen in eine Webseite einbetten, für den Benutzer übrigens unsichtbar. Und es gibt Ansätze, die komplett an dem Internet, wie wir es benutzen, als Menschen vorbei, sowas wie das Web of Data eröffnen und da einfach Maschinen eine Möglichkeit geben, wo kann ich Informationen über eine Stadt, über ein Buch, über ein irgendwas nachgucken. Das heißt also, bei einem ganzen Semantic Web geht es eigentlich nur sekundär darum, wo eigentlich der User bleibt oder was der User eigentlich davon hat. Es geht darum, der User hat wahrscheinlich davon etwas, weil Maschinen, wenn sie mit Wissen gefüttert werden, nachher in neuen Diensten enden können. Ne? Das ist dann das, was der User davon vielleicht mitbekommt.
Klar, aber also man kann da schon recht gut trennen. Also bei Web of Data, also bei diesem klassischen, ich tue meine Daten semantisch anreichern, da verstehe ich eben den Semantic Web Ansatz, dass ich eben meinen Blog oder meine Community mit irgendwelchen SEO-Feeds oder irgendwas in der Art, die eben die Artikel, die auf dem Blog oder in dem Forum sind, eben semantisch auszeichnen und nochmal für einen Parser oder für irgendwelche Robots maschinenlesbar machen. Das sind aber in erster Linie Daten, wo eventuell auch Suchmaschinen drankommen. Also ja. Daten, die sowohl für den User auf einer Webseite öffentlich sind, die werden dann eben auch noch für die Maschine lesbar gemacht. Was ich eben aber dann schwierig finde, ist, wenn es um Identities geht. Also gerade wenn man jetzt überlegt, OpenID hat eben einen Authentifizierungsmechanismus und ein Pendant zu OpenID in der Semantik-Web-Ebene wäre eben FOAF. Aber die Schwierigkeit eben bei der Semantik-Web, also bei der reinen Semantik-Web-Lösung, ist für mich immer, dass die Daten ja eigentlich per se öffentlich sein müssen. Also der Robot muss die ja erreichen können, was ich eben schon wieder heikel finde.
Kommt auch drauf an, oder? Ich meine, müssen sie das? Ich meine, der Robot muss doch nicht über all das Öffentliche gehen. Er kann doch auch, kann ich ja auch sagen, wo er drauf darf und wo nicht.
Ja, ich glaube, ein Robot ist dann eine sehr, sehr spezielle Maschine, die Zugriff auf solche Informationen bekommt. Vielleicht sollten wir da auch, wir können auch das Thema Agenten wieder mit reinbringen, insofern als dass ein Agent auch in Stellvertretung eines speziellen Benutzers Sachen nachgucken darf. Ne? Und somit darf zum Beispiel der Agent, der Christian Scholz vertritt, bei dem Identity Provider von Matthias Pfeffele andere Daten einsehen, als es ein Google-Robot dürfte.
Es müsste ja eigentlich auch kein Agent sein, in dem Sinne, als dass jetzt irgendwie ein Programmchen da umherläuft, was ich mal etwas seltsam fand, woran da so geforscht worden ist. Aber wenn ich das doch richtig sehe, ist es doch so ähnlich wie so die Idee des Decentralized Social Web, beziehungsweise eins ohne Kopien nach Möglichkeit, weil im Moment haben wir ja das Problem, dass ich überall irgendwelche Profile und so weiter habe und das natürlich weiterhin erschwert, rauszufinden, wer ich denn nun wirklich bin für Maschinen.
Genau, also die Idee vom Web of Identity ist genau, was du sagst, halt den derzeitigen Trend des Social Webs, des verteilten Social Webs zu nutzen und gleichzeitig auch noch eine Architektur zu schaffen, damit diese Daten für Maschinen zugänglich sind, weil es auch viele Synergien hat, einfach diese beiden Anwendungsfälle, ne?
Gut, aber ich meine, das ist ja dann so ähnlich. Das heißt, sagen wir mal, wenn ich zumindest meine Daten wieder, sagen wir nicht zentralisiere, aber zumindest keine Kopien davon habe, also wenn ich nur ein Profil habe und man verlinkt nur auf dieses Profil, anstatt es wieder bei sich zu haben, ne? Also dass ich bei MySpace und Facebook nicht jeweils eigenes Profil habe, sondern sozusagen, dass Facebook das von MySpace mitbenutzen könnte, dann wäre in dem Sinne Facebook eine Art Agent, wenn wir das von vorhin mit aufnehmen, der bestimmte Rechte hat, was er von meinem Profil sehen darf.
Ja, genau.
Und genauso könnte man sagen, irgendein Freund, den ich auf Facebook finde, mit dem ich mich dann verbinde, dass der auch eben dann nicht als Agent bestimmte Sachen von meinem Profil sehen könnte.
Genau, wobei Facebook in diesem Fall, also der Facebook-Agent wäre ja eine ganze Plattform, die auf Daten zugreift. Mhm. Ne? Was ich mit meinem Beispiel eben Agenten, die wirklich in Vertretung einer bestimmten Person auf Daten zugreifen. Ne? Zum Beispiel, wenn ich stell dir einen Dienst vor, wo, ich habe das Beispiel beim Web of Identities-Artikel gebracht, empfiehl mir die Lieblingsbücher meiner Freunde. Ne, dann müsste halt im Prinzip ein Agent, der mich vertritt, von Amazon los und im Prinzip die Lieblingsbücher meiner Freunde bei ihren Identity Provider nachgucken. Und dieser Zugriff ist auch nur gewährt, weil dieser Agent halt mich persönlich vertritt und weil eine explizite private Freundschaft in der richtigen Persona eben vorliegt.
Ne, okay, aber sag mal so, das ist ja ähnlich, wenn man jetzt sagt, okay, Facebook, wenn ich jetzt sage, darauf hat dann die ganze Plattform, jeder, der da drauf ist, Zugriff. Bei Profil ist das ja wahrscheinlich der Fall, damit man mich irgendwie zumindest auf dem Basic-Set irgendwie, dass man zumindest meinen Namen findet oder ähnliches. Ja. Aber es kann natürlich auch ein Service sein, der dann eben nur auf die meine Lieblingsbücher Zugriff hat oder ähnliches. Oder im Prinzip, sagen wir mal so, wie bei Amazon es vielleicht schon möglich ist zwischen Benutzern, obwohl da gibt es die Funktion ja nicht unbedingt, sagen wir bei Lovely Books oder sowas, wo man ja sagen kann, das sind meine Lieblingsbücher und dann kann ich, ähnlich wie bei Last.fm nach Music, kann ich da eben nach Büchern ja suchen,
genau,
die ähnlich sind bei anderen Leuten oder die lesen, die ich vielleicht auch gelesen habe und so weiter. Mhm. Und wenn man das natürlich verteilt, das wäre an sich die Idee dahinter, denke ich mal, dass man eben das nicht auf einer Plattform nur macht, sondern eben, dass das plattformunabhängig dann passieren kann.
Richtig.
Wenn man die Standards hat und die sich alle öffnen.
Aber unsere 2, 3, 4, 5 Beispiele, die wir jetzt gerade schon gebracht haben, geben halt schon so einen Einblick da rein, wie kompliziert eigentlich solche Authentifizierungsmechanismen sind. Also wer darf eigentlich was und wie kann ich dem Benutzer eigentlich eine intuitive Maske Möglichkeit geben, sowas eigentlich einzustellen? Das ist auch nicht ganz trivial, ne?
Und da geht es ja auch vor allem in die Richtung, wo diese User Managed Access Gruppe bei der Kantara Initiative hingeht, von der ich, glaube ich, letztes Mal erzählt habe. Ich glaube, der Carsten hat dann noch gefragt nach der Canterra Initiative, woher die kommt. Das ist im Prinzip die Liberty Alliance Leute, die, ich denke mal, kann man als so eine Art Neugründung sehen, mit ein bisschen anderen Bedingungen. Und es ist halt eine Gruppe, die halt auch Spezifikationen schreiben will und hat da auch einen gewissen Prozess, wie das geht. Und in dieser einen Workgroup, die sich letzten Donnerstag das erste Mal per Telefon getroffen hat, da geht es eben genau auch um die Sachen, wie kann ich verschiedenen Services bestimmte Rechte auf meine Daten oder irgendwelche anderen Dinge, die ich habe, einräumen. Und da geht es natürlich auch darum, dass man nicht einfach allen kompletten Zugriff gewähren will, sondern natürlich auch nur mit bestimmten Bedingungen verbunden. Und das natürlich auch wieder rückgängig machen will oder können will, wenn man denn muss. Das heißt, es ging ja an sich in die Richtung, ne?
Genau.
Und da kommt natürlich auch die Frage auf irgendwann, wie stellt man das dem User entsprechend dar, dass der nicht irgendwie 1000 Checkboxen hat, was er da jetzt alles ankreuzen muss.
Genau. Wir haben im Moment halt einen ganz, ganz schlimmen Wildwuchs, und wenn man sich überlegt, was wir jetzt schon für riesige Mechanismen hatten, wie sich Leute mit verschiedenen IDs irgendwo einloggen können, ne? Mhm. Also mit einer OpenID, mit einer Google, mit einer Yahoo, mit einer Facebook und so weiter. Da war ja auch vor ein paar Monaten die Diskussion, wie stellt man sowas eigentlich dar, ne? Und das sind Peanuts gegen die Rechtevergabe für solche Zugriffsmechanismen.
Klar, und das ist ja nicht einfach. Ich meine, wir sehen das ja auch bei der Euler & Toss Task Force, die wir bei Data Portability haben. Da wollen wir ja gar nicht mal direkt Rechte vergeben. Eine Riesenliste könnte man sich ja ausdenken. Wenn ich jetzt ein Profil habe, da kann man sich ja schon irgendwie 1000 Bedingungen ausdenken, was man da jetzt abfragen könnte. Zum Beispiel pro Profilfeld oder sowas, wer darauf Zugriff haben darf. Und da haben wir schon lange rumdiskutiert, einfach nur um das generelle Konzept, dass man, Daten importieren darf oder exportieren kann, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kriegen, wie man das dem User dann verständlich macht, was überhaupt dieses Recht dann bedeutet. Und wenn man natürlich das jetzt noch weiter unterteilt, weil Import heißt ja vieles, wenn man das mal wirklich implementieren will, wird es natürlich noch umso schwieriger, da vernünftige Kategorien auch zu finden. Ich glaube, das Schwierigste ist, denke ich mal, die Kategorien zu finden, weil ich meine, jedes Profilfeld selbst abzufragen ist, der einfachste Weg. Aber wenn man das natürlich für jede Datenart macht, dann hat man schon ziemlich viele Auswahlfelder.
Klar, aber trotz allem sind diese zwei Ansätze, also das klassische Data Portability und das noch klassischere Semantic Web, dadurch, dass es auf unterschiedlichen Ebenen abläuft, muss man da ja natürlich auch trennen mit Authentifizierung und Autorisierung, weil wenn ich Data Portability betreibe, dann trete ich ja aktiv irgendwas los. Das heißt, ich melde mich irgendwo an und gebe dann im gleichen Zug irgendwie über OAuth irgendwas frei. Das ist ja der Punkt, das mache ich gerade jetzt. Bei dem Web of Data ist ja das Problem, dass ich die Daten eben nicht an einer zentralen Stelle habe, sondern dass das praktisch Linked Data ist. Also das ist, ich habe dort mein Profil und das verlinkt dort auf meine Vorlieben und es verlinkt dort auf meine Bücher und es verlinkt dort auf irgendwas anderes. Das heißt, die Daten sind ja alle verstreut und das Abgrasen kostet sicherlich gewisse Zeit. Und ich bin eigentlich nicht mehr aktiv da, wenn es zum Beispiel zu irgendeiner Autorisierung kommen sollte. Das heißt, ich muss das ja alles viel vorher machen oder ich muss das alles viel globaler machen. Das sehe ich so als diesen Knackpunkt. Also bei dem einen mache ich eben aktiv was als Mensch und bei dem anderen macht irgendein Agent irgendwas für mich, der ja dann noch eine viel größere Intelligenz oder mit noch viel mehr Settings gefüttert werden muss im Vorhinein.
Weil die Daten anders sind, oder?
Ich genau.
Ich meine, die einen sind doch, würde ich nicht ja, sagen, aber bei die einen sind mehr öffentlicher und meine, Web of Identities, da geht es eh mehr um persönlichere Daten, die jetzt nicht so öffentlich sind.
Genau, zum Beispiel, ja.
Ja,
und bei dem einen ist es eben was ich aktiv mache und bei dem anderen ist es eben was eben auf dieser Metaebene abläuft. Also was mich eigentlich nicht interessiert und wo ich eigentlich nicht aktiv dabei bin.
Ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann. Also Ich habe ja die Trennung so mal gehalten, das Web of Data hat mit Personen nichts zu tun, das ist faktisches, enzyklopädisches Wissen. Das Web of Identities ist alles, was irgendwie Personen angeht und was Personen so an Assets haben. Ob das nachher architektonisch verteilt sein wird pro Person oder nicht, das wird die Zeit zeigen, das ist emergent und inzwischen auch verschiedenartige Lösungen. Aber natürlich kann das ein bisschen dauern, wenn ich jetzt eine Lösung habe, einen Identity Provider, der halt meine ganzen Assets verteilt habe oder ich habe meine Person eher verteilt auf verschiedenen Identity Providern, kann genauso sein, kann das ein bisschen dauern, bis Daten, wenn angefragt und ich davor sitze vor dem Bildschirm und warte, bis die dann da sind, ne? Das ist vollkommen klar. Aber diese Latenz kann dir auch woanders passieren, ne? Also wenn du bei Friendfeed bist und ein Ohr auf Twitter machst und Twitter antwortet nicht, kann dir genau das Gleiche passieren im Kleinen, ne?
Na klar, im Kleinen. Aber der Punkt ist ja, dass eben dieses Data Portability mehr oder weniger davon ausgeht, dass die Daten, also ich gebe die Daten direkt an praktisch. Der Nachteil davon ist, ich bin halt in meiner Dezentralität ziemlich eingeschränkt. Das heißt, wenn ich mich mit Twitter anmelde, werden in erster Linie halt auch meine Twitter-Sachen mitgenommen. Das ist natürlich eine Rieseneinschränkung. Im Gegensatz dazu wäre es halt super, wenn ich zwar Twitter nehme als jetzt vielleicht Autorisierungs- oder Authentifizierungsmechanismus und dann eben aber die Daten eben über irgendwelche Linkstrukturen oder RDF oder sonst irgendwelche Ontologien auf ganz andere Informationen von mir verweisen. Die Problematik ist aber dann eben, dass es eigentlich immer länger dauern muss, weil dieses Riesennetz, was da aufgebaut wird, also ich verweise da gerne nochmal auf dieses Linked Open Data Schaubild, wo einfach nur die unterschiedlichen Ontologien verlinkt werden. Und so ein bisschen die Abhängigkeiten zeigen. Und das sind ja sicherlich noch nicht mal die Hälfte von denen, die es insgesamt gibt. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass dieses ganze Wissen überall verteilt liegt, ist es ja nie in einer annehmbaren Zeit, in Echtzeit interpretierbar, oder?
Nee, aber das Problem existiert auch beim Web of Data. Also stell dir vor, du hast eine Suchmaschine, die programmiert wurde und ihr Wissen aus dem Web of Data bezieht, dann muss es auch für diese Suchmaschine einen Crawlout, einen Indexer geben. Ne? Und dass das nicht in Echtzeit passiert, ist ja auch klar. Das heißt also, da gibt es dann auch einen Crawler, der das Web of Data halt abcrawlt und die Daten indexiert. Also die Daten liegen dann halt schon in einer viel, viel saubereren Rohform vor, weil sie mit viel besseren semantischen Informationen schon angereichert sind. Aber nichtsdestotrotz, dieser Prozess, crawlen, indexieren und dann nachher Ranking, ist dann immer noch das Gleiche wie jetzt auch. Nur, dass halt die Datenquellen in einer besseren Form vorliegen.
Und verteilter.
Und verteilt sind, aber du hast im Prinzip eine Art Caching, in dem du, wenn du dann als Matthias Pfefferle vor der neuartigen Suchmaschine sitzt und deine Suchquery abfeuerst, dann wird halt eben nicht live das Web of Data durchsucht, sondern dann wird auf den Index zugegriffen, wie jetzt bei Google auch. Und so im Prinzip stelle ich mir das auch vor beim Web of Identities, dass ein Crawler dann auch meinetwegen die ganze Nacht lang irgendwie meine Assets zusammensucht und die dann irgendeinem Dienst zuschaufelt. Ne? Also kannst du auch Caching-Mechanismen unter den verschiedenen Plattformen haben, wo meine Daten benutzt werden.
So ist das ja im Prinzip jetzt auch. Also wenn ich bei Lovely Books hingehe und mir irgendwie meine Nachbarn anschaue, dann wird das auch nicht live berechnet. Soweit ich weiß, sondern das wird halt irgendwie immer on the fly sozusagen läuft ein Prozess, der das halt nachrechnet, weil ich glaube, sonst wäre das zu viel Aufwand für einen Request.
Ja.
Und so wird es wahrscheinlich bei den meisten laufen. Die Frage ist nur natürlich trotzdem mit der Autorisierung. Aber generell, ich meine, man müsste mal einen Use Case aufstellen, denke ich mal, und so ein Szenario durchdenken, wie das halt aussehen könnte, wenn ich jetzt so eine Art Bücherempfehlung oder was auch immer Empfehlung, ist ja egal, was es ist, über verschiedene Sites habe, wenn ich also irgendwie jetzt irgendwie 10 Last.fms habe, wo ich überall irgendwelche User habe und mit denen irgendwie verknüpft bin und dann sehen will, wer denn ähnliche Musik hört wie ich, wie das dann ablaufen müsste oder könnte und wo die Probleme dann liegen.
Ja, also natürlich, was sowas angeht, wie empfehlen mir die Lieblingsbücher meiner Freunde, da muss es natürlich in allererster Linie mal eine Definition geben, was sind meine Freunde, ne? Welche Freunde interessieren mich überhaupt? Welche User sind das? Und diese User können bei meinem Identity Provider nachgeschaut werden und ergeben wieder URIs. Und diese URIs können halt im Web of Identities nachgeschaut werden. Und wenn dann ein Mechanismus losrauscht und diese URIs quasi den vertretenen Identity Provider nachfragt, ich habe hier eine Anfrage von UAE so und so, der möchte ganz gerne die Lieblingsbücher haben, dann muss natürlich, wenn ich jetzt auf die Lieblingsbücher von Christian Scholz zugreifen will, beziehungsweise vertreten durch meinen Agent, muss natürlich auch dann wechselseitig eine Freigabe auf meinen Agent da sein, bei deinem Provider. Ne? Das heißt also, auch da muss meinetwegen sowas sein wie ein Friendship oder sowas oder eine grundsätzliche Freigabe und dann könnte diese Bücherliste freigegeben werden. Ne?
Ja, ich meine, was man sich auch vorstellen könnte, wenn ich mich jetzt bei so einem, bei einem muss ich mich ja erstmal anmelden, um jetzt meine Bücher irgendwo einzutragen, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben.
Genau.
Ich meine, da muss ich ja eh schon irgendwelche Daten freigeben. Das heißt, im Idealfall könnte ich dann mit einem Screen dem jetzt mein Profil geben, meine Freundesliste, die vielleicht woanders liegt als meine Profilseite. Ich könnte dem, was weiß ich, noch alles geben. Und da wäre zumindest der erste Schritt, das wäre es praktisch, wenn ich halt dazu nicht irgendwie zu jedem dieser Provider hin redirected werden muss, um da zu sagen, ja, ist okay, sondern das auf einer Seite sozusagen erledigen kann.
Ja.
Und dann wäre natürlich die Frage, ob nicht dieser Bücher-Provider sozusagen direkt irgendwie drei andere vorschlagen könnte, wo ich mich auch noch anmelde, was vielleicht auch noch auf dieser Seite passieren könnte, damit er mir halt bessere Ergebnisse liefern kann. Er wäre dann halt der Agent sozusagen, der auf den anderen guckt.
Die Frage drei, ist, drei andere User oder was meinst du?
Drei andere Anbieter von solchen Services. Wo Leute noch ihre Bücher eingepflegt haben könnten.
Ach so, meine Freunde sind auch da und da. Ja, aber die Idee des Web of Data ist ja, dass ich mich eben nicht nochmal dort anmelden muss, sondern es langt mein Amazon-Account und selbst wenn die anderen dort nicht sind, dass ich trotzdem dort Bücher vorgeschlagen bekomme von irgendjemand, der bei, sagt mir jemand nochmal, einen Buchdienst.
Ja, das will ich immer nur den einen nennen, aber...
Weil letztendlich ist ja die Idee dann so, dass eben auch Bücher eindeutig zuordnenbar sind über eine URI oder eben durch die ISBN-Nummer, die man auch auf irgendeine URI mappen könnte.
Genau, das wird auch eine URI sein. Ja, klar, die Idee ist natürlich schon, dass es dann halt diese Information, ich mag diese oder jenige, dieses Dingen oder diese Entität, dass das unabhängig ist von einer bestimmten Plattform. Ne?
Man könnte ja auch sagen, es ist unabhängig dann von der Person. Sagen wir, oder die ist anonymisiert oder was auch immer. Wenn ich sage, ich gebe irgendwie meine Lieblingsbücher frei, aber nicht mein Profil für diesen Service oder für Leute, die auf diesen Service kommen, um zu gucken, oder irgendein Crawler, der vorbeikommt, dann könnte ich ja auch sagen, irgendwie, hier hast du meine Liste und dann reicht das ja vielleicht, um abzugleichen, zumindest, dass ich irgendwie diese vier Bücher mag und da die übereinstimmen mit den anderen, könnte derjenige auch noch die anderen Bücher mögen.
Okay,
allerdings
dann
habe ich die Identity.
Leute, die das Buch gelesen haben, haben das andere Buch auch gelesen, ja.
Nur globale, aber da habe ich natürlich die Zuordnung nicht mehr zwischen, sagen wir, ich will das nur von meinen besten Freunden haben und nicht von irgendwem.
Das ist die Service-Provider-Sicht, so wie wir es bisher auch hatten, auch gerade vorm Web 2.0. Zum Beispiel Amazon hat ja das klassische kollaborative Filtering, ist ja komplett ohne soziale Verbindung, ne? Mhm. Das heißt also, da wird dann einfach wirklich nur geguckt, welches Buch könnte dir gefallen, unabhängig davon, ob wir uns kennen oder nicht.
Ja.
Jetzt gerade, wo das mit dem emergierenden Social Web wird, es halt dann interessant, was passiert eigentlich, wenn die Leute sich untereinander kennen. Ne? Mhm. Also wenn ich dir ein Buch empfehle, was erstmal so thematisch vielleicht gar nicht so zu dir passt, wird es vielleicht trotzdem relevanter werden, einfach nur, weil du mich kennst. Ne? Mhm. Das ist ja die Idee.
Klar.
Und die Empfehlung von Dingen durch Freunde ist halt die stärkste Empfehlung, die es geben kann.
Ja, klar. Gut, aber ich sehe da halt nicht, sagen wir mal, keine Lösung, ohne dass man irgendwas irgendwann nochmal freigeben muss. Das ist ja das Problem an sich. Also ich meine, entweder sind alle Daten dann öffentlich Oder man muss halt was freigeben und halt zumindest die Tatsache, dass irgendwie ich XYZ als meine besten Freunde ansehe.
Genau.
Naja, und das will ich ja vielleicht gerade nicht.
Aber es gäbe ja auch die Möglichkeit, so eine Art Web of Trust eben zu schaffen, indem ich zum Beispiel, indem ich zum Beispiel eine ganz abgespeckte Version der Freundschaft eben abfrage. Und zwar, wie es jetzt auch bei den Microformats relativ einfach funktioniert, ist eben zu gucken, verlinke ich auf dich und verlinkst du auf mich, also beidseitige Verbindungen, haben wir die beide noch einigermaßen gleich betitelt, also sind wir Freunde. Und sowas könnte man ja theoretisch auch mit Vorauf machen, indem ich einfach sage, du bist ein Freund von mir, ich spezifiziere das vielleicht nochmal, indem ich sage, du bist ein Geschäftskontakt von mir und du verlinkst auf mich zurück auch mit Geschäftskontakt, dann haben wir ja schon mal die Ebene, okay, es ist ein Geschäftskontakt von mir und wenn ich dann eben noch meinem Agent sagen kann, so, alle meine Geschäftskontakte dürfen das sehen, alle meine Freunde dürfen das sehen und alle meine, was weiß ich noch alles, dürfen das sehen. Und wenn du dann eben noch so Überschneidungen machst, also Freunde und Geschäftskollegen dürfen dann nochmal mehr sehen, würde das ja schon funktionieren und zwar auch in Echtzeit. Also ich muss nachträglich eben nicht sagen, okay, der Herr Mr. Topf darf alles sehen, sondern ich muss einfach darauf achten, wie ich praktisch unsere Freundschaft kennzeichne.
Genau.
Ja gut, ich meine, das würde ich eh vorschlagen, um es halt generell zu vereinfachen, dass man halt irgendwie auch Tags vergeben kann für bestimmte Verbindungen, wie es ja bei Xing zum Beispiel ja auch der Fall ist.
Genau.
Wo ich das jetzt nicht unbedingt danach, sagen wir mal, die Permission sortieren kann, aber das wäre ja der nächste Schritt, dass man sagt, alle, die mit Superfreund gekennzeichnet sind, dürfen halt mehr als die, die als, keine Ahnung, wo ich den kenne, gekennzeichnet sind.
Und wir dürfen dabei auch nicht vergessen, dass wir bei diesem Social Web auch keinen Kaltstart hinlegen, sondern dass wir schon mittendrin sind. Ne? Also viele der hochkommenden Anti-Provider, die sind schon benannt. Ne? Das sind halt Facebook, Google, Yahoo, Microsoft und so weiter. Und die haben alle auch schon Millionen von Usern. Und die werden sich einfach irgendwann trennen in eine Plattform und in einen Identity Provider und die werden irgendwann lose aneinander gekoppelt sein und auch an andere Plattformen andocken können. Ne? Und deswegen ist es auch immer die Frage, kann man eigentlich das Ganze, also seitens des Users, das ganze Management dieser Freigaben nicht einfach über die Plattform machen, so wie es der User jetzt auch schon gewohnt ist. Ne? Leute befreunden bei Facebook, den und den Freunden, die und die Freundesliste hinzufügen, dann ist doch schon die halbe Miete.
Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie groß der Wunsch nach Privacy da werden wird. Weil ich meine, da hat ja bis jetzt eher noch nicht so viel stattgefunden. Ich meine, man hat erstmal befreundet und alles war dann ganz gut. Ich meine, das hängt ein bisschen davon ab, wie sich das alles hinentwickelt, wenn das mehr und mehr Einzug hält ins normale Leben, sagen wir mal. Und ich meine, wir haben ja jetzt schon die Problematik und die Diskussion irgendwie, was freigegeben wird und was nicht freigegeben wird. Und ich glaube, daran wird es dann auch so ein bisschen hängen, ob solche vollautomatisierten Crawler dann möglich sein werden, wenn es halt öffentlich alles ist. Zumindest die in diesem Fall halt die Verbindungen zwischen den Usern. Oder wenn das halt nicht der Fall ist, muss man halt sehen, was man dann macht.
Ja, klar. Aber also die Öffnung der unterschiedlichen Systeme ist halt ein wichtiger nächster Schritt, der jetzt so ganz, ganz langsam Fahrt gewinnt. Aber das wird genauso laufen wie bei der E-Mail damals. Das waren früher auch Walled Gardens und irgendwann hat man einfach ein großes Ganzes, was auch an Wert gewinnt. Ne?
Ja gut, das meine ich jetzt gar nicht mal so. Ich meine, da gehe ich davon aus, dass es irgendwie, gut, hierzulande vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest in den USA passiert das ja alles, dass sie sich öffnen. Wie gesagt, bei mir ist nur immer die Frage, wie viel Kontrolle hat man dann oder wie viel Kontrolle wird dann noch eingebaut?
Ja.
Weil ich meine, da haben wir ja natürlich auch, sagen wir mal, hier in Deutschland ein anderes Mindset als in den USA, wo das halt alles ein bisschen lockerer gesehen wird. Wo hier natürlich eher mal alle Leute aufschreien, wenn irgendwas halt nicht geschützt ist oder ähnliches. Und wir haben ja auch entsprechende Gesetze, die das alles versuchen zu regeln. Also von daher, da denke ich mal, daran wird es dann eben haken, ob solche Suchen dann halt möglich sein werden über halt alle Netze, ohne dass man irgendwas freigeben muss. Und wenn das halt nicht der Fall ist, also sagen wir mal, wenn man halt nicht einfach auf Freundeslisten Zugriff haben kann, dann muss man halt sehen, was für Möglichkeiten einem dann noch einfallen, das zu machen. Wie gesagt, eine Möglichkeit wäre halt, wie ich ja eben schon sagte, wenn es irgendwie 10 Bücherdienste gibt, die meinen, die haben besseren Service, wenn die sich sozusagen gegenseitig vernetzen und sagen, wer hier was mag, dann müsste man die halt entsprechend freigeben. Das wäre aber halt nicht so ein Crawler-mäßig, wie halt das Semantic Web dann wäre.
Also ich finde die plattformübergreifenden, so ein personenbezogenen plattformübergreifenden Social Graph ist ja gar nicht so weit weg noch, mit Friend Connect und sowas. Und ich finde das gar nicht so futuristisch zu sagen, okay, ich habe hier einfach ein Informationsdatum und dieses Informationsdatum ist aber nur für meine privaten Freunde zugänglich, dann ist das doch nicht so weit weg, das zu verwirklichen, sowas zu bieten.
Ja gut, aber du musst halt natürlich die Freunde oder zumindest die Service, die darauf zugreifen wollen, muss natürlich irgendwie autorisieren, dass sie das können.
Ja, genau.
Und das muss an irgendeinem Punkt passieren. Ich meine, man kann sich auch vorstellen, dass irgendwie, wenn so ein Crawler an einen Punkt kommt, wo er nicht weiterkommt aus Autorisierungsgründen, dass er sozusagen zurückmeldet und wenn man sich nächstes Mal irgendwo einloggt, kommt halt eine Meldung, hier willst du das freigeben und dann muss man es halt freigeben.
Ja, aber das ist aber... Das
natürlich
ist aber,
bald alles freigeben wahrscheinlich. Irgendwann.
Aber sowas ist aber nicht das größte Problem, was wir, glaube ich, mit dem Social Web haben. Also ein Agenten, der sich als mich vertretend ausgibt, kann man mit irgendwelchen Zertifikaten ausrüsten und dann wird der schon, da kann man sich ja schon einen Mechanismus überlegen, wie der dann Zugriff erhält.
Ja gut, die Frage wäre natürlich nur andersrum. Wenn er bei jedem vorbeikommt, muss der noch irgendwie sein Okay geben oder nicht? Oder gibt er generell an Agenten von seinen Superfreunden das Okay? Das könnte man natürlich auch überlegen.
Ja, genau.
Aber ich meine, das müsste man, glaube ich, wirklich mal im Use Case irgendwie im Einzelnen durchgehen, was passieren müsste, was die Situationen sind, die passieren könnten.
Ja.
Und damit wir vielleicht eine Lösung finden. Oder
kann aber im Prinzip sehen. Kann man sich genauso vorstellen, als würde der Google-Crawler oder du oder irgendjemand anders auf mein Facebook-Profil wollen und Facebook prüft einfach ab, wem ich die Zugriffsrechte dafür gesetzt habe, ne, durch die Privacy-Setting. Mhm. Und das ist eine Nummer größer. Eine Nummer mehr plattformübergreifend, kann man sich das dann vorstellen mit dem Zugriff auf alle möglichen Daten bei meinem Identity Provider. Hm?
Ich hätte jetzt nochmal eine Frage direkt an den Alex. Und zwar ist, haben wir ja einen Riesenwulst von Semantiken jetzt mittlerweile. Glaubst du, dass sich das irgendwann mal, dass sich ein wirklich einheitlicher Standard durchsetzt?
Also das Thema Ontologien hatten wir ja schon mal irgendwann, ne, vor ein paar Jahren. Und es ist einfach nicht möglich, die Ontologie schlechthin, die ganze Welt beschreibt, zu definieren. Weil einfach, es gibt immer verschiedene Sichtweisen auf die Dinge, verschiedene Arten, irgendwas zu erklären. Ich finde es super natürlich, wenn viele kleine Ontologien entstehen, die man aber miteinander durchaus mischen kann. Ne?
Klar, aber die große... Ja.
Nee, mach du mal weiter.
Okay, aber die große Problematik ist ja, es sollte ja zumindest mal der Startpunkt sollte einheitlich sein, oder? Also zum Beispiel mein Identity Provider. Ich sollte mich ja in Zukunft am besten eben überall mit der gleichen Methode anmelden können. Also ja. Das ist jetzt auch schon natürlich bei Data Portability ein großes Problem. Aber da geht man halt eben her und siebt einfach die nicht passen, raus. Also wenn ich jetzt nur Facebook Connect unterstützen will, lasse ich halt alles andere außen vor. Der Punkt ist aber, dass es durch diese Wallet Gardens und diese Informationssilos jetzt ja auch noch funktioniert. Weil jetzt muss eine Freundschaft ja auch nur auf Facebook funktionieren oder auch nur auf Google oder sonst irgendwo. Also Facebook beschreibt, wie die Freundschaft auszusehen hat und dass es eben diese Silos gibt mit den Informationen und dass diese Informationen auch nur dort drin funktionieren müssen. Also eine Freundschaft muss nur in Facebook funktionieren, eine Freundschaft muss nur in Google, in Yahoo und so weiter. Also jeder definiert die Freundschaft für seine Plattform. Das Problem ist ja jetzt, dass aber die Semantic-Web-Idee ja hergeht und sagt, interconnected, also die Freundschaft muss auch möglich sein zwischen Yahoo und Google. Das heißt, es sollte ja zumindest einen einheitlichen Standard geben, der Freundschaften.
Also nicht Semantic, sondern Open, sondern Social Web, meinst du?
Im also, Social Web haben wir immer noch die Walled Gardens und selbst wenn wir sie so ein bisschen öffnen, dann schlagen wir ja auch nur vor. Also es gibt ja in dieser ganzen Data Portability Idee ja höchstens die Möglichkeit, über einen Identity Provider zu gehen. Das heißt, der hat die OpenID da verwendet und da verwendet, also ist es der gleiche, also kann ich, wenn er auf Facebook mein Freund ist, ihn auch auf Google vorschlagen. Also das sind so reine Matching-Verfahren. Aber im Semantik-Web geht es ja darum, die echt zu verbinden. Also zu sagen, es gibt nicht mehr den User bei Google und es gibt nicht den User bei Facebook, sondern es gibt mich und ich bin befreundet mit jemand anders und wir nutzen beide eben die Plattform.
Okay.
Oder auch verschiedene.
Oder auch verschiedene, ja. Aber das heißt, es müssen ja zumindest die Freundschaftsbeziehung muss ja zumindest ein Standard sein, oder? Weil je mehr unterschiedliche Standards ich habe, wie zum Beispiel, mir fällt jetzt außer Vorauf nichts anderes ein. Gibt es noch irgendwas?
XFN, ja, zum XFN. Beispiel.
Genau, genau.
Open Social.
Genau.
Open Social Friends.
Genau, wenn wir die ganzen normalen XML-Strukturen mit reinnehmen, gibt es einen ganzen Wulst an Informationen, was das Ganze ja unnötig abstrakt macht. Also irgendwann muss halt ein Agent eine ganze Menge Informationen haben, um zu wissen, in die Richtung kann ich weitergehen, XFN kenne ich und Open Social kenne ich und so weiter. Deswegen finde ich halt dann schon wieder die Schwierigkeit, wenn ich wirklich einen Linked Data habe oder auch auf Profilinformationen, dann sollte man doch zumindest eine einheitlichere Sprache wie jetzt im Web 2.0 sprechen.
Du, vollkommen richtig. Standards sind da auf jeden Fall sinnvoll. Vielleicht, wenn du es von der anderen Seite siehst, ne, können wir vielleicht auch froh sein, dass uns jetzt gerade nur drei Standards einfallen. Ne? Ja, weil dann könnte ein Agent auch sagen, okay, ich unterstütze alle drei und kann einfach alles. Schau dir mal zum Beispiel Mashups an. Ne? Also Mashups waren vor ein paar Jahren halt hip. Ein Problem von Mashups oder APIs generell ist, es gibt eine Schnittstelle, über die ich mit einer Maschine halt zugreifen kann auf Daten, aber wie genau dieser Webservice funktioniert, versteht semantisch nur ein Mensch. Ja? Das heißt, also, da gab es eigentlich überhaupt keinen Standard, was so Input-Output-Informationen anging. Das heißt also, das ist übrigens auch der dritte Artikel, der noch kommen wird bei Apple, das ist das Web of Services. Aber ich will nicht zu viel wegnehmen. Ein standardisierter Umgang mit den Daten, die da rauskommen, ist halt auch nicht selbstverständlich. Ne? Und wenn wir im Moment nur drei Standards haben, aus denen vielleicht irgendwann noch zwei werden, weil einer irgendwann nicht mehr unterstützt wird, obsolet wird oder einfach nur outfashioned oder so, weiß ich nicht, dann ist das ja schon mal ein Anfang, ne?
Ja klar, aber also bisher ist es halt so eine Sache, eben wenn ich einen Mashup baue, dann tue ich halt gezielt eben nur einen Dienst ansprechen. Wenn ich jetzt aber davon ausgehe, dass es die Person Matthias Pfeffer in diesem, also wir sprechen jetzt nicht von naher Zukunft, sondern von ganz weit ferner Zukunft, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass eben das Semantic Web die Zukunft ist. Ja? Und wir gehen jetzt davon aus, mich gibt es nur einmal bei einem Identity Provider. Jetzt ist halt eben die Problematik, wenn es dich bei einem anderen gibt, der eine ganz andere Sprache spricht, können wir uns vielleicht nie connecten. Das war bisher kein Problem, weil Facebook befreunden ist halt einfach Facebook befreunden. Das funktioniert immer und bei Google funktioniert es auch immer. Ich muss es nur doppelt machen. Aber wenn eben im Semantic Web nicht die gleiche Sprache gesprochen wird, können wir uns vielleicht überhaupt nie connecten.
Ist vollkommen klar. Also Interoperabilität und Zugänglichkeit sind halt grundsätzliche Dinge von so einer Architektur. Klar.
Anders aber gehst du persönlich davon aus, dass wir uns immer mehr einem standardisierten Web nähern?
Ja, ich glaube ja. Also im Moment haben wir das Problem, wir haben die Service-Provider sind im Moment in einem Spagat dazwischen auf der einen Seite valuiert zu werden über User-Basis und Content-Basis. Das heißt also, sie hängen halt an ihren Usern und wollen die auch nicht weggeben und wollen auch über die APIs nur so wenig wie möglich Daten rausgeben. Auf der anderen Seite ist es aber auch kein Geheimnis, dass der Network-Effekt zum Beispiel besagt, dass ein System, wenn es sich öffnet und in Verbindung mit einem anderen System tritt, den kompletten Wert des anderen Systems auf seinen eigenen raufaddiert. Ne? Klassisches Beispiel ist zum Beispiel das Fax. Also was ist ein einzelnes Faxgerät wert? Gar nichts. Ne? Also je mehr Faxgeräte es auf dieser Welt gibt, desto wertvoller wird eigentlich mein eigenes Faxgerät. Ja,
ob man
ne?
das vergleichen kann.
Aber,
ich gehe auch schon davon aus, dass das alles...
Analoges Beispiel ist E-Mail. Ne? Also ich meine, natürlich wurde ein E-Mail-Account, eine E-Mail-Adresse viel, viel wertvoller, als die nicht mehr nur auf CompuServe funktioniert oder nur auf AOL. Das ist dann der Network-Effekt. Und ich glaube einfach, dass man sieht es jetzt ja schon in Amerika, dass peu à peu öffnen sich die Dienste einfach und es sind zwar nur so kleine Babyschritte, aber es wird halt einfach passieren. Und natürlich müssen sie dann auch einfach interoperabel werden.
Also ich gehe auch davon aus, dass sich da ein Standard irgendwie finden wird. Ich meine, im Moment wird da noch viel ausprobiert. Da ist klar, dass es viele Sachen gibt. Ich meine, wir sehen das ja auch im Prinzip an der Anzahl der ganzen Foundations und was noch für Gruppen, die sich halt alle um irgendwelche Standards kümmern. Da gibt es ja auch Tausende, die sich um Identity irgendwie alleine kümmern. Trotzdem gibt es zumindest so Sachen, die sich so halbwegs durchgesetzt haben, wie OpenID. Und ich meine, das wird auf Dauer, wird das auch bei den anderen Sachen passieren. Ist halt noch alles sehr frisch. Da wird sich halt rausstellen, was am praktischsten ist für die Plattform und was halt nicht. Also XFN zum Beispiel vielleicht nicht unbedingt, weil man da zu viel rumscannen muss. Vielleicht eher Open Social, weil das vielleicht eh schon implementiert wird, weil halt eben auch die ganzen Widgets irgendwie sich verbreiten.
Gibt es eine Alternative zu OpenID, also eine Semantic Web Alternative zu OpenID? Weiß das jemand? Also ich habe mal vor längerer Zeit gelesen, dass jemand, ich glaube ein Franzose, daran gearbeitet hat, eben vorab in OpenID zu integrieren. Also ich glaube, entweder als Alternative zu Attribute Exchange, also dass dann einfach statt die einzelnen Key-Value-Paare eben XFN-Syntax verwendet wird oder eben umgekehrt. Es gibt ja, glaube ich, einen Draft, der OpenID in FOAF kennzeichnet, also dass du deine OpenID in FOAF angeben kannst.
Es gibt eine Verheiratung von FOAF und SSL.
Ah, okay.
Ja gut, ich denke, da gibt es einiges. Die Frage ist halt, wie viel Sinn das alles macht, weil ich würde eigentlich ungern vieles in einen Standard packen. Aber natürlich, wenn man, sagen wir mal, Verlinkungen auf die Art herstellen kann, denke ich, ist das sinnvoll. Deswegen würde ich auch zum Beispiel Attribute Exchange, weil das halt schon wieder ein OpenID dran hängt, sehe ich da halt eher etwas problematisch, weil das halt alles so ein Riesending ist, was man da implementieren muss. Da habe ich halt lieber einzelne Standards, lieber die halt eher klein sind und und dann auch
also,
eigenständig also weiterentwickelt werden können.
Also OpenID nur zur Anmeldung und danach muss er an irgendeiner Stelle gucken, wo die extra Informationen zu holen sind zum Beispiel.
Ja, eine Idee wäre das, was ich da schon mal halbwegs implementiert habe, dass man halt
der so Service-Katalog,
einen XRD-File hat, wo alles drinsteht, im Prinzip nur Links auf all die Services. Sagen wir mal, diese URL dann per OpenID authentifiziert. Und dann weiß man, der ist das. Die dient dann auch als OpenID. Da könnte aber auch eine Information Card Sache drinstecken oder so. Und dann muss man halt danach weitermachen mit Autorisierung der einzelnen Services. Und ich meine, das ist soweit eigentlich relativ einfach. Die Frage ist halt nur, wie sich das in der Praxis dann auswirkt und natürlich, wie das aktualisiert wird, dieses Listing und dergleichen mehr. Und wie natürlich die Autorisierung dann funktioniert, wie eben ja schon angesprochen, wenn ich natürlich jetzt 10 Services da drin stehen habe und irgendwem diese URL gebe, und also irgendeinem anderen Service, der dann auf die Zugriff haben will, dann müsste ich ja im Moment, wenn ich normales OAuth benutze, irgendwie 10-mal redirected werden, um zu sagen, ja, der darf da Zugriff haben und das ist natürlich nicht so, was man will.
Genau, OAuth ist für Maschinen schwierig. Das geht für User.
Ja, es kommt drauf an.
Aber also selbst für User ist es ärgerlich, wenn du irgendwie fünf unterschiedliche Services autorisierst, bist du 5-mal hin und her redirected. Das ist zwar schön, weil du eben diesem Passwort-Anti-Pattern entgehst, aber du musst halt 5-mal Ja sagen. Oder eben Nein. Ja, wie du den Zugriff gewährst.
Aber genau darum geht es ja in dieser User Managed Access Gruppe da, ja. Bei der Kantara Initiative, die ja auch auf OAuth aufbaut oder aufbauen will, wo es eben genau darum geht, das zusammen zu gruppieren, dass man halt sozusagen weitere Parteien einfacher dazu holen kann und dabei eben noch angeben kann, was die genau dürfen. Also nicht nur ja, nein, sondern ja, aber das nicht. Ja, ich habe noch eine Frage an den Alex. Du bist doch auch in der in dieser Webs Social Incubator Group da, Social Web Incubator Group aktiv, oder?
Ja, genau. Ich bin Invited Expert bei der Social Web Incubator Group von W3C.
Ja, da wollte ich auch nochmal werden, aber man kam ja zu nichts. Ja, was macht die denn genau? Also das ist ja beim W3C, beim World Wide Web Konsortium. Und was ist deren Aufgabe?
Also die Inkubatorgruppen, die machen nicht viel Praktisches. Das ist im Prinzip wie ein großes Expertenmeeting, das optimalerweise aus Parteien aus der Industrie und Parteien aus der Wissenschaft zusammengesetzt ist. Und es sind halt nicht nur W3C-Members da gefragt, also Mitarbeiter von Firmen, die dann den Mitgliederbeitrag bezahlen, sondern auch Externe, so wie ich zum Beispiel, als Invited Expert, die dann einfach dazu gezogen werden. Und die, schwierig zu sagen, was die da eigentlich machen.
Also die sammeln also, Use Cases, habe ich schon mal gesehen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut.
Genau, um es auf den Punkt zu bringen, war nur ein Witz, was da gemacht wird, sind zum Beispiel nicht die Entwicklung oder Empfehlung von irgendwelchen Standards, sondern es werden einfach grundsätzlich Vorgehensweisen einfach empfohlen. Und diese grundsätzlichen Vorgehensweisen können dann von den unterschiedlichen Parteien beherzigt werden oder nicht. Das ist im Prinzip die Vorstufe zu einer W3C-Empfehlung.
Okay.
Aber man hat dadurch, dass man... Also zum Beispiel wir drei jetzt, wenn man das mal jetzt mal extrapoliert auf die ganze Welt, es gibt nicht so super viele technisch versierte Open-Web-Evangelisten. Ne? Und wenn man da jetzt eine W3C-Gruppe hat, die aus, ich sag jetzt mal, ich glaube die SWXG besteht aus 60 Leuten, davon sind 30 aktiv, die anderen 30 sind halt nur dabei, weil ihr Arbeitgeber...
Schön für die Reputation.
Für die Reputation, genau. Davon sind 30 aktiv. Von den 30 sind vielleicht 15 oder 20 in der wöchentlichen Telco. Da hast du schon, das ist schon ein ganz schönes Aufgebot. Ne? Und da sind halt auch ein paar Abgesandte von der Industrie dabei. Das heißt, das ist nicht gar nichts, was da gemacht wird, ne? Weil einfach da jeder mitspricht. Im Moment ist gerade eine Phase, wo halt Use Cases konsolidiert werden, wo viele externe Sprecher eingeladen werden von verschiedenen Initiativen. Ist wirklich interessant. Natürlich muss man auf der anderen Seite auch sagen, die machen da halt keine, die haben da keine 7-Meilen-Stiefel an, weil das alle neben der Arbeit machen. Ne? Also ich habe auch oft keine Zeit, das zu machen. Alle machen das nebenbei und ehrenamtlich.
Ja, ich verfolge so ein bisschen die Liste da. Zu noch mehr Telcos habe ich, glaube ich, im Moment auch nicht Zeit.
Ja.
Ja, ich meine die Data Portability, also soll ich noch sagen, wenn wir hier von Data Portability sprechen, meinen wir das auseinandergeschrieben erstmal.
Klein.
Ja, wenn du das klein auseinandergeschrieben, also sprich die Methode, wie man Daten portiert, man könnte es auch Open Web nennen. Und eben nicht zu verwechseln mit dem Data Portability Project. Und als Disclaimer soll ich auch noch sagen, dass ich da im Vorstand sitze, falls ich das also erwähne, weiß man in welchem Kontext. Ja,
mich würde noch eins am Schluss interessieren, und zwar, was der Semantik-Web-Guru von diesen Lowercase-Semantik-Web-Technologien wie Microformats und RDFA und was, wie sie nicht alle heißen und was noch alles für welche kommen werden, hält.
Kinder. Bin ich der Guru oder wer ist
der? Ja, natürlich gemein, bist du der Guru. Du bist hier heute unser Fachmann.
Also, ich finde die Technologien alle gut. Und zwar aus dem Grund, weil in existierende Internetseiten, also in die Internetseiten, die wie am Anfang eingeleitet für uns Menschen gemacht wurden, einfach semantische Informationen eingebettet wurden. Das ist unsichtbar. Also sind perfekt. Alles, sowas wie Web of Data ist halt einfach ein ganz neues Netz, was parallel hochgezogen wird. Das ist mit immensem Aufwand verbunden. Und deswegen finde ich auch so, ich nenne das immer Top-Down, Quatsch, Bottom-Up-Ansätze, wo man einfach Existierendes nimmt und anreichert, finde ich immer gut.
Aber letztendlich nur Wegbereiter.
Muss man nicht auch da sehen, was sich einfach durchsetzt? Ich meine, das kann man doch jetzt nicht so... Also,
nein, klar, aber es ging mir allgemein darum, weil normalerweise eher die Sichtweise ist, wenn dann richtig und nichts Halbes und Microperformance halt eher als diese unschicke Zwischenlösung gesehen werden. Deswegen hat es mich einfach interessiert.
Es kommt wirklich auf den Anwendungsfall an. Also braucht man so ein Monstrum wie das Web of Data oder, also wird angenommen, du bist jetzt eine Suchmaschine. Da ist ein Web of Data gut, du schreibst eine Suchmaschine, die halt ausschließlich auf dem Web of Data indexiert, oder du schreibst eine Suchmaschine, die halt herkömmlich crawlt. Und wenn du Letzteres machst, dann ist es halt gut, wenn du strukturierte Daten vorfindest. Ne? Wenn du halt auf herkömmlichen Seiten, die halt eigentlich echt rauschig sind für einen Crawler, wenn du da halt strukturierte Daten vorfindest, wie Microformats, wie RDFA. Google zum Beispiel, den sagt man ja nach, dass die das eigentlich gar nicht so gut finden, weil die haben halt das Verständnis von total verrauschten Daten so optimiert, dass das quasi deren USP ist. Ne? Das heißt also, du kannst es jetzt auch so sehen, dass RDFA und Microformance und wie sie alle heißen, im Prinzip auch eine Technologie sind, die halt kleineren Unternehmen unter die Arme greift, da auch Fahrt zu gewinnen und da auch eine gute Suchmaschine zu schreiben. Ne?
Wie Microsoft oder so, ne?
Genau, wie Microsoft mit Bing.
Das jetzt von Yahoo kaufen, also nicht Microsoft. Okay, aber das ist ein sehr schönes Beispiel, das stimmt. Also einfach nicht sagen schwarz-weiß, sondern es geht halt um den Anwendungsfall.
Genau.
Ja, hast du noch Fragen, Christian?
Ich? Nö, ich habe alles gefragt.
Hat der Alexander noch Fragen? Können wir dir noch irgendwie bei einem Open-Web-Problem helfen?
Genau.
Im Moment bin ich bedient, ich komme nochmal auf euch zurück im Falle dessen.
Ja, da du ja eh noch den dritten Artikel schreibst, wir werden uns ihn mal durchlesen und wenn der eine Folge wert ist,
genau,
können wir ja nochmal eine machen.
Ich habe auch schon in der letzten Folge geschmunzelt, als es hieß, na dann soll der mal vorbeikommen und mal ein bisschen was erzählen. Ich glaube, das hast du gesagt, Matthias.
Ich sag ja sowas nicht. Ich respektiere ja unsere Gäste.
Ich sollte mal darauf achten, was ich sage. Das hört sich wahrscheinlich wirklich mal jemand an.
Ja. Ja, ich schneide ja meine Sache immer raus.
Echt? Natürlich, ich sollte mir die Podcasts nach deinem Schneiden wirklich mal nochmal anhören.
Ja, ich schneide auch aus allen alten Folgen noch lustige Aussprüche von dir rein.
Na gut, dann freuen wir uns sehr, dass du da warst und uns alle Fragen beantwortet hast. Und dass du uns, wie lange haben wir denn jetzt gepodcastet? Über eine Stunde geopfert hast, ja. Und freuen uns natürlich, wenn du nochmal irgendwann vorbeischauen könntest und uns die restlichen Fragen beantworten kannst.
Erstmal auf den dritten Teil freuen wir uns, ja.
Genau.
Bei vWriteWeb.com. Vwriteweb, das hatte auch mal der Herr Laporte, dass man das gar nicht aussprechen kann. Readwriteweb.com.
Genau, und wir werden die Artikel nochmal verlinken. Ja, und vielleicht gibt uns der Alexander ja dann auch noch ein paar weiterführende Links, die wir dann auch noch alle reinsetzen werden.
Ja, das mache ich. Vielen Dank
und,
für die Einladung.
Sehr gerne.
Ja, kannst gerne noch für die News bleiben, die kommen ja jetzt noch.
Mache ich auch.
Ja, die gehen wir jetzt schnell durch, weil wir dann alle ins Bett müssen.
Genau, und deinen Twitter werden wir wahrscheinlich auch verlinken, also falls jemand irgendwie mit dir in Kontakt treten will wegen der ganzen Sache, dann wird er dein Twitter-Profil auch finden.
Für den unwahrscheinlichen Fall, ne?
Ja, was? Wir haben eine riesen Hörerschaft, da wird doch mal einer dabei sein, der eine Frage hat, Mensch.
Nein, genau. Ich freue mich.
Und meldet uns bitte, falls ihr irgendwas auf diese Skype-Mailbox geschickt habt. Die wir gar nicht genannt haben übrigens, openwebpodcast.de. Haben wir das genannt?
Nee, haben wir nicht. Wir haben alles
an. Ihr uns. Also da, wenn ihr das irgendwie so hört, weil eure Oma euch das auf CD gebrannt hat, dort findet ihr weitere Folgen.
Openwebpodcast.de, alles zusammen. Genau. Dann gibt es uns noch im IRC, wo wir ziemlich wenig drin sind.
Ich bin da immer drin. Also ich gucke da mal gerade rein hier. Also hier zum Beispiel, mein Gott, ist schon wieder viel los. Also ich bin da schon lange drin. Und ja, das war's auch.
Auf Freenode, Open Web Podcast, alles zusammen.
Genau. Gibt aber allerdings auch auf dem Blog. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht immer alles aufzählen.
Ja, genau. Das steht da alles.
Genau. Ja, und jetzt
kommen wir mal noch schnell zu den News.
Zu den News. So, hast du denn auch was?
Ich sehe gerade, du hast eigentlich alles abgefeiert, was ich auch hätte.
Ah.
Nö, dann fang mal an.
Ja, dann fange ich mal an. Ich übergebe dann mal an dich eventuell. So, es sind ein paar ältere News auch dabei, weil ich ja pausieren musste und das hatte ich alles schon vorher schon aufgeschrieben. Und zwar vor einiger Zeit passierte es ja, dass Kindle-Besitzer, das ist dieser schöne E-Book-Reader von Amazon, den es glaube ich hierzulande nicht gibt, oder? Außer man importiert den.
Wir dürfen noch nicht.
Ja, wir dürfen ja solche tollen Sachen nicht haben. Und so toll ist es ja auch gar nicht, weil nämlich Amazon Bücher vom Kindle gelöscht hat. Weil nämlich der Herausgeber dieser Bücher sich nachher anders überlegt hat und dachte, ah, ist doch nicht toll, wenn das so elektronisch alles rumfleucht. Und anstatt dann einfach aufzuhören, das zu verkaufen, hat sich Amazon gedacht, löschen wir es doch von Kindles, weil mit diesem DRM-System, was die benutzen, also DRM, große Sache, kann man einfach auf anderer Leuts Geräten irgendwelche Bücher löschen. Interessanterweise war auch 1984 dabei. Und ich glaube, irgendein Schüler hat jetzt geklagt gegen Amazon, weil der nämlich seine Hausaufgaben damit gemacht hat und irgendwelche Notizen sich dazu noch aufgeschrieben hat, die damit auch alle gelöscht wurden.
Aha, nicht mehr der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen,
Amazon hat es
mir vom Kindle gelöscht.
Sehr gut. Genau, also es ist ungefähr so, als würde Amazon zu euch nach Hause kommen und irgendwie ein paar Bücher aus dem Regal ziehen und die dann mitnehmen. Also Geld hat man zurückbekommen, aber so richtig, also richtig, richtig ist das, glaube ich, nicht so. Don Alfonso hat dazu auch noch,
So richtig, richtig.
Ja, Don Alfonso hat dazu auch noch einen interessanten Beitrag geschrieben. Deswegen freie Daten und so weiter, kein DRM. Ich glaube, das ist auch im Sinne des Open Web, dass man solches verhindert. Ja, dann Data Portability, das Projekt diesmal. Wir haben die Healthcare Bill of Rights, die unterstützen wir jetzt. Und zwar ist das ein mehr ein amerikanisches Projekt, wo es darum geht, dass man auch Zugriff auf seine Daten hat. Ich habe das jetzt am eigenen Leib erfahren dürfen, so ein bisschen durch meine Blinddarm-OP irgendwie. War ich doch etwas irritiert, dass man da alles noch schön handschriftlich aufschreibt. Macht der Doktor ja auch. Ist ja im Krankenhaus auch nicht anders. Von daher ist natürlich umso schwieriger, eigentlich auf diese Daten dann Zugriff zu kriegen. Also ich nehme an, dass ich jetzt, wenn ich wirklich wollte, meine Akte aus dem Krankenhaus dann mitnehmen könnte. Nur ist es natürlich jetzt so irgendwie, das zu Hause zu archivieren, nicht so die richtig tolle Art. Auf jeden Fall bei dieser Bill of Rights geht es eben darum, dass man Zugriff auf diese Gesundheitsdaten bekommt und auch erfährt, wohin die denn noch so verteilt worden sind. Ich kenne jetzt die Situation in den USA nicht, ob man da jetzt generell, wenn man den Arzt fragt, ob man seine Daten bekommt, die nicht kriegt. Ich glaube, hierzulande kriegt man die. Daher trotzdem natürlich ein Thema generell, dass man das mal alles elektronifiziert und somit auch der Arzt, wenn das braucht, schneller Zugriff auf diese Daten hat.
Ich finde es übrigens phänomenal, dass du aus dem Krankenhaus kommst und gleich mal zwei Blogposts über Healthcare und irgendwas in die Richtung machst. Ich glaube, ich wäre so platt, dass ich irgendwie
die ersten Tage war ich auch platt
und mich gefreut hätte, dass ich heil da raus bin. Nein, der Herr Topf schreibt gleich mal zwei Blogposts darüber. Sehr gut.
Nein, ja, nur kleine Blogposts.
Oh, Achtung. Na, aber immerhin.
Naja, war auch nicht so klein. Ja, ja, ich habe ja auch, wie gesagt, das war ja direkt davor und außerdem hatte ich gerade auf meinem iPod noch einen Podcast von, eine Episode von This Week in Law, auch zum Thema Healthcare mit unteren Doc Searles, der, den ihr vielleicht von dem Cluetrain-Manifesto kennt. Also auch hörenswert, habe ich auch mal verlinkt. Und wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall noch eine eigene Folge. Ich habe auch noch einen Artikel, ja, im Blog geschrieben und dazu gibt es halt auch noch ein paar Kommentare, wo ich mich mit dem Herrn Dr. Krause noch austausche, wie es denn mit der Gesundheitskarte bzw. der elektronischen Gesundheitsakte hierzulande aussieht. Und wie gesagt, dazu wird es auf jeden Fall nochmal eine Folge geben.
Achso.
Ja, Link gibt's
nach
auch.
Der Sommer, nach der langen kurzen Sommerpause werden wir dann das Thema genau. Gesundheit.
Sollten wir noch sagen, nächste Woche gibt es noch einmal eine Folge APML. Und danach.
Oder allgemein Attention-Daten, ja.
Ja, genau. Also geht um Attention-Daten, genau. Und dann weiß ich gar nicht, wie lange machen wir Pause? 2 Wochen oder was?
Mindestens.
Ja, mal ausruhen. Gut, ihr werdet es merken, wir werden es twittern. So, dann gab es ja den Fall auch damals, dass bei Twitter ein paar Unterlagen abhanden gekommen sind.
Oh ja.
Das ist natürlich auch interessant. Ich war ja immer ein bisschen skeptisch, ob man alles bei Google Docs ablegen sollte oder nicht. Also mehr aus dem Grund, soll ich alles Google geben, aber in dem Fall war das Problem gar nicht, dass Google der Bösewicht war, sondern dass natürlich Leute, die da Zugriff drauf haben, nicht alle die tollsten Passwörter haben. Das Ganze lief so ein bisschen über so diese Passwort-Reminder-Funktion, dass man halt irgendwie bei Hotmail noch einen Account hatte, der aber abgelaufen war und dann dann wird er anscheinend abgeschaltet und dann kann man ihn neu registrieren und so weiter. Also nicht so schön, deswegen gab es bei TechCrunch irgendwie nachzulesen, wie das genau lief. War aber jetzt auch nicht so spannend, wie gesagt, ging hauptsächlich um diesen Mechanismus. Deswegen immer gute Passwörter nehmen und die E-Mail-Adressen, die ihr benutzt, möglichst nicht
ablaufen lassen,
sondern möglichst ändern. Gerade natürlich bei Sachen, die wichtig sind, wie jetzt irgendwelchen Unternehmensdokumenten. Was aber interessant war, war auf jeden Fall noch, ich habe es nicht ganz verstanden, aber es schien so, dass man darüber nachdenkt, ob man nicht die Terms of Service ein bisschen ändert, sodass dann eventuell Twitter der Besitzer dieser Tweets ist. Also es kann sein, dass es nur für professionellere Tweets gilt. Ich weiß nicht, wie man das unterscheiden will. Aber da bin ich ein bisschen hellhörig geworden, weil das so ein bisschen in die wir versuchen jetzt nach aller Möglichkeit hier Geld zu machen Richtung geht. Wie gesagt, ist alles mit Vorsicht zu genießen, weil das ja nicht so klar ist, ob das jetzt wirklich richtige Dokumente waren oder nicht. Immerhin waren die nicht offiziell. Gut, dann hatte ich noch das IETF-Meeting in Stockholm anzumelden, ist aber inzwischen vorbei.
Okay.
Ja.
Ja, aber haben wir das nicht schon mal angekündigt? Ich glaube,
ja,
wir haben das schon mal.
Ich wollte noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber wie gesagt, das hat sich jetzt eh erledigt. Da müsste es eigentlich irgendwelche Audioaufnahmen irgendwie davon geben. Es gab zumindest ja ein paar Diskussionen in der DNS-Gruppe da. Also IETF, nochmal für die, die es nicht kennen, ist eine dieser vielen Standardisierungsgruppen, die aber jetzt schon ein bisschen älter ist. Und die sozusagen die meisten Protokolle unter ihren Fittichen hat, die das Internet ausmachen. Unter anderem halt den Domain Name Service. Und da ging es eben in der Diskussion auch um Zugangssperren und ob es nicht eine gute Idee wäre, irgendwie, wenn man das in die Best Practices, glaube ich, aufnimmt, wie die am besten umzusetzen seien, also das sozusagen offiziell macht. Das war natürlich eine sehr heiße Diskussion. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was da im Endeffekt rauskam. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man sowas jetzt als Best Practice mit aufnimmt. Ja, das waren meine alten News. Dann wolltest du noch was sagen hier, was du auch kennst, oder?
Also zu den nächsten kann ich zumindest zu jedem irgendwas sagen. Also wenn du abgeben willst,
ja,
soll ich mal weitermachen?
Ja, mach ruhig weiter.
Also natürlich die News des Tages: Facebook kauft Friendfeed für 50 Millionen. Wird wahrscheinlich ein Know-how-Kauf sein, weil Facebook sicherlich den eigenen Activity-Stream weiter pimpen will, weiter voranbringen will. Und jetzt gibt's halt, jetzt kommen halt die Diskussionen auf, was mit Friendfeed passiert.
Ja, könnte so ähnlich sein wie Pounce, ne?
Genau. Wie sensibel Facebook eben mit Friendfeed umgeht, weil Friendfeed schon ein anderer Dienst ist wie Facebook. Man kann halt in dem Fall nicht einfach sagen, alle Friendfeed-Nutzer geht zu Facebook, das ist das Gleiche. Also gibt es schon diverse Unterschiede. Das bleibt eben noch offen. Mal schauen, was sich da entwickelt. Das
ist vor allem, glaube ich, offener irgendwie, Friendfeed. So, fühlt sich
ja, genau.
So an. Ne?
Genau, ja. Man sieht die Daten auch eher unangemeldet und solche Geschichten, ja.
Ja.
Das nächste ist Trim geht baden. Also der Short-URL-Service Trim gibt auf, was mal wieder zeigt, dass diese ganzen Short-URL-Dienste ein Graus sind.
Draußen, also ich würde das genereller sehen eigentlich. Ich würde genereller sagen, alles kann baden gehen. Und ich meine, wir sehen das ja jetzt mehr und mehr. Und die Frage ist eher, wie reagiert man da drauf, wenn irgend so ein Service untergeht? Also am besten natürlich mit irgendeinem dezentralen Lösung.
Naja, aber speziell mit diesen Short-URL-Diensten gab es halt schon viele Diskussionen, was denn passiert, wenn einer dicht macht. Also das ist jetzt nicht nur, weil Trim baden gegangen ist, sondern Anfang des Jahres gab es da schon mal, losgelöst von Joshua Schlachter, glaube ich, eine große Diskussion, dass diese ganzen Short-URL-Dienste eigentlich das Internet kaputt machen, weil selbst wenn sie jetzt noch funktionieren, gehen die meisten, was weiß ich, in 10 Jahren baden und dann ein ganzer Wulst an Daten, zum Beispiel bei Twitter, völlig unnütz wird, weil 140 Zeichen plus irgendeine Short-URL und dann kann man die nicht mehr anklicken, ist halt kritisch. Wenn's und deswegen Twitter kommt halt. Ja, natürlich. Aber deswegen kommt halt immer mehr der Ruf laut, dass eben entweder die Dienste selbst für ihre Short-URLs sorgen sollten, also wie zum Beispiel Flickr und Doppler das schon angefangen haben, oder dass halt solche Tiny Blogging oder Microblogging-Dienste eben ihre eigenen URL-Kürzer einfach verwenden. Da wird man auch sehen. Aber es ist halt ärgerlich, also Trim sicher zumindest für die nächste Zeit noch die Umleitungen zu. Aber wenn sie das irgendwann
das Ende des Jahres, glaube ich,
ja.
Gibt's hier
also Bitly hat anscheinend angeboten, auch die Weiterleitung zu übernehmen. Das wollte dann Trim aber auch nicht. Ja. Keine Ahnung. Also wird.
Besser man nutzt das selbst.
Genau.
Geht zwar in 10 Jahren auch nicht mehr. Die Frage aber ist ja natürlich auch irgendwie, wofür braucht man es eigentlich? Man braucht es eigentlich hauptsächlich für irgendwie Twitter, weil dort nur 140 Zeichen gehen.
Genau, Twitter könnte auch einfach die URL abschneiden dann und die abgeschnittene URL nur anzeigen.
Ja gut, ich glaube, es ist mit der API dann schwierig. Dann kannst du ja nicht mehr so einfach mitzählen und so. Da muss ja jedes Tool sozusagen selbst mitzählen, was ist jetzt eine URL und was ist es nicht.
Ja, stimmt.
So, naja. Ist natürlich einfacher. Also ich meine, noch kann ich hier URLs eingeben, scheint mir bei Trim. Also abgeschaltet ist.
Echt?
Also ich habe
ihn verfällt
und könnte jetzt irgendwie eine URL, die ich mir jetzt nicht einfallen will, kürzen. Aber ist auch egal.
Aber sie werden wohl demnächst bahn gehen. Das nächste ist, MySpace öffnet sich weiter mit Open Social.
Matthias, ganz kurz nochmal. Interessanter Beitrag, also ein Tweet auch von dem Werner Vogels von Amazon. Der hat nämlich geschrieben, dass Tweets eh nicht so eine lange Haltbarkeit hätten wie Blogs.
Ja.
Ist natürlich kritisch sowas, ne? Weil eine Veröffentlichung ist eine Veröffentlichung und mit Sicherheit werden sich da die Geister scheiden. Und ich persönlich finde es halt sehr, sehr kritisch, wenn so ein Wissen einfach verloren geht. Ne? Wenn in 10 Jahren nur noch ein Bruchteil dieser URL-Mapper funktionieren, dieser Shortener. Im Prinzip wäre die einzige Lösung, wenn halt irgendwer das Mapping von den kurzen URLs auf lange halt aufkauft und das halt irgendwie zur Verfügung stellt. Ne?
Das könnte ja auch Twitter machen. Ich meine, die können ja alles durchgehen im Prinzip und gucken, gibt es da einen Redirect? Wenn ja, lösen wir den auf und packen den da rein.
Ja.
Oder man kennt ja auch
die Sache ist halt,
so ist es ja nicht.
Ich finde halt auch nicht, dass man einfach hergehen kann und sagen, dass der Tweet nicht die gleiche Wertigkeit hat, weil viele nutzen vielleicht gerade Twitter dazu, um eben nur ihre Links zu posten. Also es geht schön schnell, einfach mal schnell da reinkopieren, irgendwie am nächsten Tag nochmal vorbeischauen und den Link anklicken. Also so als Mini-Bookmarking-Dienst oder sowas.
Ja.
Oder jemand anders tut sich eben diesen Tweet markieren als Favorit, um eben später dann nochmal den Link abzugehen oder so. Von daher ist es eine genauso vollwertige Information, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich würde auch nicht einfach sagen, dann lässt man es halt verfallen, weil es halt auch allgemein das Netz kaputt macht. Also je mehr tote Links irgendwann über die Suchmaschine erreichbar sind, desto ärgerlicher ist der ganze Käse.
Gut, man muss natürlich dazu sagen, dass natürlich auch Links so kaputt gehen können, nicht nur durch
Natürlich, Short, aber
es ist natürlich so ein
Batch an Links, so
eine große Short Gruppe, die dann baden geht auf einmal.
Ja, natürlich, aber bei dem Short-URL setzt man ja noch eine Ebene drauf. Das heißt, der Link kann ja doppelt kaputt sein. Also, das ist halt ärgerlich, weil man halt auch diesen ganzen DNS-Teil zweimal machen muss und sowas. Also,
Für mich kommt auch, um noch mal einen Bogen zurückzuschlagen zum Web of Identities, oder nee, nicht Web of Identities, sondern Social Web, das ist für mich ja auch ein Merkmal einer Dienstqualität. Ne? Also ich habe, wie gesagt, zum Beispiel im Moment keinen anderen Blog. Das Einzige, was ich mache, ist, ich publiziere ein bisschen was bei Twitter, ein bisschen was bei Friendfeed. Das ist im Prinzip, sind das meine Publikationen, die bei diesem Dienst liegen. Ne? Und so wie Carsten Pötter schon schreibt, besteht Twitter in 10 Jahren noch? Keine Ahnung. Wenn ich aber einen Identity-Provider habe, der meine Assets hostet, dann ist mir das durchaus auch Geld wert, dass der mir halt diese Qualität oder diese Zuverlässigkeit bietet. Ne? Also das ist bares Geld wert, dass ich würde dem Geld dafür bezahlen, wenn er einfach sagt, 99,99% Zuverlässigkeit, deine Daten gehen nie verloren, es wird nie verkauft, wie auch immer, du hast immer Zugriff, das ist immer deins.
Ja.
Also der Besitz, das Eigentum an solchen Daten, das ist vollkommen ungeklärt im Moment. Ne?
Und das wird sicherlich in Zukunft auch eine Monetarisierung sein. Also eben herzugehen und zu sagen, du bezahlst einfach nur Geld dafür, dass wir dir die Daten, was weiß ich, 10 Jahre lang vorhalten. Und es gibt ja auch schon Dienste, die hergehen und sagen, hier für 10 Euro im Monat tun wir dein komplettes Delicious, Flickr und was weiß ich noch alles backuppen. Also das ist durchaus schon jetzt eben eine Strategie, Geld zu verdienen.
Gut, aber da geht es ja auch ums Data Portability Prinzip im Prinzip, dass ich, sagen mal, Daten einfach zum nächsten Dienst umziehen kann.
Genau, dass ich auch drankomme.
Nach Möglichkeit natürlich auch, dass Links oder Ähnliches nicht kaputt gehen, sondern dass irgendwie anders dann natürlich, sagen wir mal, verlinkt werden muss. Es gibt auch noch ein Update jetzt, wie Carsten ja auch schreibt, und zwar ist Trim eben doch wieder offen, weil sie doch etwas überrascht waren von diesen von den vielen Reaktionen. Das heißt, man wird es jetzt erstmal weiterlaufen lassen, sieht aber wohl, wenn ich das hier recht sehe, sagen wir mal, die Lösung mehr darin, dass man es irgendwann einem anderen gibt zur weiteren Betrieb.
Beträgt.
Okay. Genau, sie wollen auf jeden Fall keine Ads reinpacken und so weiter. Und versichern noch, dass es kein PR-Stunt war. Dass man mal sagt, wir machen dich nur, damit man ins Fernsehen kommt, sozusagen. Ja, dann MySpace.
Ja. MySpace öffnet sich weiter mit Open Social. Das heißt, man kann in Zukunft auch in den Activity-Stream reinschreiben. Das mit den Microformats, glaube ich persönlich, war ein Missverständnis. Ich glaube, es geht hier nicht um diese Microformats, wie man sie von Microformats.org kennt, sondern es ging eher um kleine Formate, weil ich, also die Monika Keller, die sich um den Activity Stream speziell kümmert, ist Mitglied in der Activity Streams Gruppe, die das über DISO angeleiert wurde, um eben Atom-Feeds semantisch anzureichern, und ich glaube, es geht darum, weil die sich nämlich auch darum kümmert, dass der MySpace-Activity-Stream semantisch angereichert wird. Da gibt es auch schon diverse Developer-Wiki-Einträge dazu, und ich glaube, das ist eher, also mit Microformats ist eher der Teil gemeint, dass Social-Dings weiter semantisch angereichert werden.
Also ich glaube, der ganze Artikel war eh so ein bisschen schwammig, was jetzt eigentlich genau passieren soll. Und ich meine, wir werden sehen, wenn es das gibt, was jetzt genau passieren soll. Also ging auf jeden Fall darum, dass man wirklich semantisch mehr Informationen hat, um wirklich den Usern das Richtige anzeigen zu können.
Genau. Und zu der nächsten müsst du was sagen. Also es geht um die DDoS-Attacken gegen Facebook und Co. Ich weiß nur, dass sie stattgefunden haben, aber warum, habe ich keine Ahnung.
Ja, das sind ja auch nur Gerüchte. Also ich meine, was ja manch einer gemerkt hat, irgendwie, dass Twitter mal down war. Wann war es? Am 6., glaube ich, ne?
Ja.
Und dasselbe war wohl mit Facebook und noch ein paar anderen Diensten der Fall. Und das war also eine Denial-of-Service-Attacke gegen diese Dienste. Man kann nur spekulieren, also in der in manchen Blogs wird halt spekuliert, dass es alles nur gegen einen Blogger aus Georgien ging. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob dieser eine Blogger wirklich jetzt so wichtig war oder ist, dass man da
dass
so,
man das
sowas,
ganze Netz, Netz abschaltet,
dass man sowas in Gang setzt und dass auch die Ressourcen dazu da sind. Also ich meine, es kostet ja auch ein bisschen was, sowas zu machen, auch wenn man irgendwie ein Geheimdienst ist, denke ich mal. Also ob das jetzt so wichtig ist, um dann noch irgendwie das eventuell da drauf zu leiten oder ob das nur nachher kam, dass er es angeblich war oder was auch immer. Ich glaube, man weiß es einfach nicht. Also ich meine, ist ein bisschen, ich würde es ein bisschen bezweifeln, aber generell ist natürlich auch wieder die Sache, was lernen wir daraus? Wir lernen daraus, dass Dezentralität doch wichtig ist. Also wenn es nicht nur bei Twitter liegt, sein Activity-Stream oder ähnliches, sondern halt jeder es mehr selbst hostet oder mehr Services gibt, die das hosten können und die sich mehr sozusagen die Daten austauschen, dann ist das natürlich nicht mehr so einfach möglich. Und das sind natürlich alles so Symptome, die so ein im Moment ja noch sehr zentralisiertes Netz so nach sich ziehen. Da kann man natürlich einfacher zentrale Hubs runterbringen. Ja, und das war's an meinen News.
Ich habe aber noch, ich hätte noch ein paar ganz kurze, ich knall sie gerade ganz kurz durch. Und zwar sind die Creative Commons sind auch OpenID-Provider. Das heißt, wenn man bei den Creative Commons bei der Organisation Mitglied wird, kriegt man einen OpenID-Account, was ziemlich schick ist. Dann gab es ein OpenID.net Redesign.
Wir sind doch hier nicht im Design-Podcast.
Ja, aber trotzdem OpenID-Seite schick gemacht. Dann diskutiert die amerikanische Regierung anscheinend für gewisse Regierungsseiten OpenID einzusetzen.
Ja, stimmt, das wollte ich eigentlich also, auch noch erwähnt haben, weil das hatten genau. Wir in Data Portability nämlich noch besprochen. Da ist nämlich Dramat Read ist da, glaube ich, irgendwie auch ein bisschen involviert.
Du also das könnte auch
sagen, aber.
Ja. und das Letzte ist, dass Will Norris, der schon das WordPress OpenID-Plugin gebaut hat, jetzt gerade an einem OpenID-Proxy arbeitet, weil er es nämlich sehr schade findet, dass solche Directed Identity-Geschichten nur mit Hostern funktionieren, also mit Google oder sonst irgendwas. Lässt sich natürlich anonym einloggen. Mit dem selbst gehosteten OpenID-Service natürlich nicht, weil die Domain speziell mir zuzuordnen ist. Und jetzt baut er eben an einem Art Proxy, der eben zwischen mir und der Seite, bei der ich mich anmelden will, liegt, aber ich letztendlich dann doch eben den Zugriff steuere. Verstehe ist auch nicht. Noch recht spannend, werde ich auch mal. Verstehst du nicht? Soll ich dir nochmal erklären?
Ja, erklär doch nochmal. Ich glaube, wenn ich das jetzt ich hier, ich meine, ich habe also, nicht zugehört, aber erklär ruhig nochmal.
Der Punkt bei Yahoo ist ja, dass du dich mit Yahoo auch anmelden kannst mit einer ganz kryptischen ID. Das heißt, ja, da ist will, ja. Ein schöner, anonymer Login möglich, der nie mit der Person Christian Scholz verbunden werden kann. Wenn du dich jetzt zum Beispiel irgendwo anmelden willst, wo du ein bisschen stänkerst, zum Beispiel bei deinem Arbeitgeber, der hat irgendwie so eine Seite, wo man sich beschweren kann und du möchtest dich anonym beschweren und das geht nur mit OpenID. Ja, aber der Login geht nur mit OpenID und dann möchtest du dich sicherlich nicht mit MrTopf.de einloggen, weil das ist direkt auf dich zurückzuführen. Mit Yahoo ist natürlich kein Problem. Die ID kann niemand dir zuordnen. Und jetzt hatte Will Norris die Idee, einfach einen OpenID-Proxy zu machen. Der einfach OpenID-Provider und Client in einem ist und praktisch durchschleift. Das heißt, du meldest dich mit dem Proxy auf der Seite an und der Proxy leitet eben an deinen OpenID-Provider weiter. Das heißt, letztendlich gibst du mit deiner privaten Seite MrTopf.de die Daten frei, wie zum Beispiel Benutzername oder eben gar keine. Aber es hängt der Proxy ja genau. Aber es hängt eben der Proxy dazwischen. Das heißt, es ist nicht direkt dir zuzuordnen. Das war die Idee.
Okay, und dieser Will Norris, der will viel stänkern gegen.
Wahrscheinlich will der jetzt dann in nächster Zeit ziemlich aufräumen in der Szene.
Die Frage ist natürlich, braucht man sowas jetzt wirklich? Ich meine, da kann ich mich auch bei einem anderen OpenID-Provider anmelden.
Und ja, aber dann hast du schon wieder zwei und das ist schon wieder ärgerlich.
Okay,
und
wenn ich natürlich auf der einen Seite stänkern will, auf der anderen Seite natürlich meine...
Es geht ja nicht nur ums Stänkern, es geht einfach darum, wenn du selbst dein eigener Identity Provider sein willst und trotzdem eine gewisse Anonymität haben willst, dann wäre das eben eine gute Idee. Wie es letztendlich aussehen wird, weiß ich nicht.
Die Frage natürlich auch ist, wie man sich in Zukunft wirklich einloggt, ob das dann wirklich über OpenID immer passieren muss oder ob das halt wirklich dieser eine URL wirklich immer ist oder ob das halt beliebige URLs auch sein können, die dann im Zweifel wieder auf irgendwie meinen XID-File oder was auch immer zeigen. Aber werden wir sehen. Übrigens der Titel dieser Folge sehe ich gerade, habe ich eingetragen, Web 3.0.
Die müssen wieder ändern.
Oh, muss ich ändern? Aber ist doch alles, Web 3.0 ist doch alles heute.
Ach. Nee, aber Web 3.0 passt gar nicht.
4.0. 4.1.
Nee.
NG.
Web of Identities haben wir doch gesagt, Mensch.
Kann ich nicht schreiben.
ja, also wir wünschen uns noch was auf alle Fälle. Oh, hast du noch diktieren? Was?
Nee, ich habe nichts mehr. Ich bin glücklich.
Dann wünschen wir euch viel Spaß beim Hören oder beim Gehört haben.
Genau, hört es ruhig nochmal.
Ja, hört es ruhig nochmal. Beim zweiten Mal hört man immer Sachen, die man beim ersten Mal überhört hat. Mhm,
beim zweiten Mal hört man besser.
Wir danken nochmal dem Alex, dass er da war.
Gerne.
Und nächstes Mal eben APML oder allgemein, wie ich meine Vorlieben oder meine, wie sagt man noch? Meine Interessen.
Fetische.
Im Netz am besten auszeichnen kann. Wir haben auch nächstes Mal wieder einen Gast. Lasst euch überraschen.
Nein, wir sagen Axel Quack kommt.
Sagen wir? Okay, wir sagen Axel Quack kommt.
Schon gesagt. Streit das mal. Ja, ich sage auch Tschüss.
Und tschüssi.
Der Alex sagt bestimmt auch Tschüss.
Tschüss.
Tschö. Ciao.